Funpod.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 139. Ausgabe von Funpod, sagt Michael. Lieber Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen, das hast du ganz toll gemacht, dass du dem Neuland e.V. das große Brachgelände im Kölner Süden zur Verfügung gestellt hast, auf dem inzwischen ein herausragendes Gemeinschaftsgartenprojekt gewachsen ist. Letzten Mittwoch habe ich das Gelände besucht und Dirk Kerstan, der Gartenkoordinator von Neuland e.V., hat mich herumgeführt und mir anschließend die Geschichte der ersten 3 Jahre dieses äußerst vielgestaltigen und in vielerlei Hinsicht bunten Gartens erzählt. In den nächsten 55 Minuten erfahren wir, dass der Einsatz für eine gute Sache durch zahlreiche sogenannte Zufälle belohnt wurde, wodurch immer wieder zum richtigen Zeitpunkt rettende Hilfe quasi aus dem Nichts auftauchte. Und wir lernen, dass es immer eine Alternative gibt, auch wenn uns fantasielose Politikerinnen eines Schlechteren belehren wollen. Der Kölner Neulandgarten ist ein Paradebeispiel dafür, wie einfach und lohnend es ist, sich als Bürger selbst zu ermächtigen und die Gestaltung der eigenen Umgebung selbst in die Hand zu nehmen.
Ja, also mein Name ist Dirk Kerstan, hallo. Ich bin der Gartenkoordinator vom Kölner Neuland e.V. Das ist ein mobiler urbaner Gemeinschaftsgarten im Süden der Stadt Köln mit 9200 Quadratmetern Grundfläche. Und im Moment haben wir 350 sogenannte Kübelbeete. Das heißt also, wir bauen nicht im Boden an, wie man das normalerweise kennt als Gärtner, sondern wir arbeiten in Kübeln, weil wir hier auf einer ehemaligen Industriebrache uns befinden. Und die Bodenbelastung ist nicht zulässt, dass man im Boden selber arbeitet. Deswegen haben wir uns geholfen mit alten Europaletten und haben daraus ja so eine Art Hochbeetsystem gebaut, in dem wir jetzt gärtnern. Angefangen hat es mit dem Kölner Neuland e.V. im Jahr 2011, im Frühjahr eigentlich, als zwei Journalistinnen aus der hier angrenzenden Südstadt, ein Stadtteil von Köln, für einen sogenannten Hyperblock recherchiert haben, was zu dieser großen Fläche hier, die insgesamt 44.000 Quadratmeter umfasst und die seit 2003 ungefähr oder 2004 brach liegt, was es damit auf sich hat. Über diese Recherche haben sie dann herausgefunden, dass auf dem Gelände früher eine Brauerei stand, die abgerissen wurde. Dann ein findiger Bauunternehmer Grundstücke, die einzelparzelliert waren, auf dieser Fläche zusammenfasste und sie dann gewinnbringend an das Land Nordrhein-Westfalen verkaufen konnte. Und das wohl eine Erklärung dafür ist, dass auf der Fläche nicht mehr als ein Bauzaun und jährliche Rodungen stattgefunden haben. Dieses Rechercheergebnis hat die beiden Damen, die Judith Lewold und die Doro Hohengarten, dazu motiviert, einen sogenannten Smart Mob zu initiieren. Das ist ein Aufruf zu einer Versammlung über das Internet, über Facebook oder Newsletter oder halt auch über diesen Blog meinesüdstadt.de, haben die für den 4. Juni 2011 einen sogenannten Smart Mob initiiert hier auf der Fläche, wo sie die Leute dazu aufgefordert haben, herzukommen an einem Sonntag mit ihren Topfpflanzen und sich hier an der Verschönerung des Geländes zu beteiligen, wenn sie das auch stört, wie es hier aussah. Und an dem Tag war zeitgleich CSD in Köln und der Summer Jam am Fühlinger See und es waren über 150 Leute hier auf der Fläche, die ihre Yucca-Palme und ihren Ayurveda mitgebracht haben und versucht haben, den hier in diesen hochverdichteten Brachenboden zu bringen. Daraus ist dann aus diesem einmaligen Smart Mob ist dann ein wöchentliches Treffen geworden. Man hat sich hier sonntags wöchentlich getroffen auf der Fläche, hat ein Lagerfeuer gemacht, die Nachbarn haben Kuchen mitgebracht und es wurde sich auch darüber unterhalten, was macht man mit dieser riesigen Fläche, warum ist das so, wie es ist und haben wir nicht die Möglichkeit, das irgendwie noch zu verändern. Es war dann relativ schnell klar, dass die positivste Veränderung wohl so eine Art Garten oder Park sein könnte, die man hier auf dieser großen Fläche veranstalten kann. Und dazu rief dann die Doro in Berlin bei den Prinzessinnengärten an, um um nach Unterstützung zu fragen, weil die Prinzessin-Gärten zu dem Zeitpunkt einer der großen oder einer der erfolgreichsten mobilen Gemeinschaftsgärten im deutschsprachigen Raum gewesen sind. Zufälligerweise war ich zu dem Zeitpunkt gerade in den Prinzessin-Gärten und habe dort ein Praktikum absolviert und war dann im Anschluss an das Praktikum dann der Berater, in Anführungsstrichen, der schon mal in so einem Urban Gardening-System gearbeitet hatte. Ich konnte mir das sehr, sehr intensiv angucken in Berlin und hatte dann auch natürlich den persönlichen Kontakt zu Robert Shaw und Marco Clausen, den beiden Geschäftsführern von den Prinzessinnengärten, und habe dann quasi in ständiger telefonischem Kontakt mit denen gestanden, um alle möglichen Schwierigkeiten da rüber zu kommen und das irgendwie bewerkstelligen zu können. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind dann im September mit ein paar Fotos und so einem Kurzkonzept zu dem Eigentümer der Fläche, dem BLB, hier in Köln gegangen und um einfach zu fragen, Können die sich das auch vorstellen, hier so einen mobilen urbanen Garten zu machen, in der Zeit, wo noch keine Bebauungspläne oder sonstige Pläne für diese Fläche vorhanden sind. Interessanterweise kam zu diesem ersten Gespräch auch jemand von der Landwirtschaftskammer NRW dazu. Der hatte von uns irgendwie über das ein oder andere Radiointerview schon mitbekommen, was wir vorhaben, war auch wohnhaft in der Südstadt und war der Auffassung, dass diese Art von Gärten so ähnlich sind wie Schrebergärten, also so in diesem kleinen Gartensystem irgendwie anzusiedeln wären und dass es für ihn ganz interessant wäre, an diesem Gespräch mit der Immobilienverwaltung NRWs beizuwohnen, um halt schon möglich entstehende Fragen da klären zu können. Das Gespräch hat dann eine halbe Stunde gedauert und uns wurden keine Steine in den Weg gelegt, sondern die Menschen dort waren begeistert von der Idee, dass jetzt Bürger Landeseigentum sich zurückholen und es gestalten wollen. Wir haben dann auch sofort nach dem Termin die ersten Beete aufgestellt auf das Gelände und die ersten Sachen eingepflanzt, obwohl es ja schon Herbst war. Ging aber trotzdem, Spinat und Mangold kann man jetzt auch noch kann man auch im Herbst noch aussäen und kriegt eine Ernte. Dann fanden weiterhin diese wöchentlichen Treffen statt. Es war klar, dass wenn wir in eine Zwischennutzung auf so eine Fläche gehen, brauchen wir irgendeine juristische Person. Es wird keiner privat auf sich nehmen, das Risiko. Also haben wir die einfachste Methode gewählt und einen Verein gegründet mit 7 Personen, um halt diesen juristischen Überbau zu haben. So konnten wir einen Mietvertrag aushandeln, wir konnten Versicherungen abschließen, wir konnten uns hinsetzen, einen Förderantrag schreiben und an Stiftungen herantreten, um finanzielle Unterstützung bitten. Das ist dann auch relativ schnell passiert, dass wir Unterstützung bekommen haben von Stiftungen, unter anderem von der Anstiftung Atomis aus München, die sich in dem Bereich des mobilen urbanen Gärtnerns, aber auch der des Do-it-yourself, in dem Do-it-yourself-Bereich oder auch schon länger in interkulturellen Gärten sehr stark engagiert. Da konnte ich die Gudrun Walisch von der Anstiftung in Berlin auch kennenlernen. Da waren relativ kurze Wege und die haben uns dann am Anfang schon direkt mit 1.000-2.000 Euro oder so unterstützt, relativ formlos, um Schaufeln zu kaufen, ein bisschen Erde, Holz und ein paar Schrauben anzuschaffen, eine Schubkarre. Das war sehr gut. In dieser Anfangseuphorie in 2011, so, wir hatten die Zusage im September, wir waren auf der Fläche, dann kam der Herbst, dann haben wir uns mal intensiver zusammengesetzt, was können wir uns vorstellen, wie sollen wir die Fläche überhaupt bespielen, wo stellen wir welche Beete hin, was sind die wichtigen Dinge, die wir brauchen, um uns mit dem Garten auch zu identifizieren.
Wie viele Leute war da zu der Zeit? Also ihr habt ja erstmal mit 7 Leuten den Verein gegründet.
Genau.
Aber da waren ja sicher noch ein paar mehr Helfer dabei, oder?
Genau, also zu diesen sonntaglichen Treffen kamen immer schon so 10 bis 15 Leute, immer unterschiedliche Personen. Also ganz selten, dass es waren so 3-4 Leute, die regelmäßig aufgetaucht sind, aber sonst kamen immer wieder neue Leute. So, dass wir zu dem Zeitpunkt auch schon, hatten wir auch schon einen Internetblog, also haben immer dokumentiert, was wir sonntags da besprochen haben, 1-2 Fotos dazugestellt, haben Newsletter rausgegeben, haben die E-Mail-Adressen von Leuten eingesammelt. Also so 25 bis 30 Leute waren in der Peripherie auf jeden Fall mit unterwegs in dieser Anfangszeit. Und dann hatten wir dadurch auch keine Schwierigkeit, die 7 verantwortlichen Personen zu finden, die gesagt haben, komm, jetzt machen wir mal einen Verein auf, schmeißen 150 Euro zusammen für den Notar und lassen uns eintragen. Und sind dann in den Herbst gegangen mit so 8 bis 10 Leuten, die beständig mitgearbeitet haben. Das große Glück, was wir hatten, war auch, dass direkt angrenzend an unser Gelände eine kleine Schreinerei sich befindet. Die nennt sich Stadtwaldholz. Das ist ein Schreiner, der nur Holz verwendet, was hier aus dem Stadtgebiet geschlagen wird. Also kein Tropenholz oder so irgendwo das einkauft, sondern nur das städtische Holz benutzt. Der hat uns im Herbst und Winter einen Raum in seiner Werkstatt zur Verfügung gestellt, wo wir schon anfangen konnten, uns 2-mal die Woche zu treffen, um die ersten Hochbeete uns auszuprobieren, wie baut man am geschicktesten so ein Hochbeet. Und das haben wir den Winter über dann regelmäßig gemacht, mit immer auch wachsender Zahl an Interessierten, so dass wir im Februar gut 100 Kisten schon fertig hatten. Die Zusage ja auch hatten, dass wir auf die Fläche dürften, wussten aber noch nicht genau, wo auf diesen 44.000 Quadratmetern wir denn jetzt die erste Kiste aufstellen durften. Dann hatten wir nochmal einen Termin mit dem BLB hier auf der Fläche, und der wies uns dann einen Streifen auf diesen 44.000 Quadratmetern zu. Man muss sich die Fläche so vorstellen, dass die durch die Alteburger Straße geteilt ist. Sind also 2 große Flächen, eine 16.000 und eine, wie viel ist es dann, 35, glaube ich, 1.000 Quadratmeter. Und wir hatten uns für die kleinere Fläche entschieden, die 16.000 Quadratmeter. Und bei dieser Ortsbegehung wurde uns dann durch die Planung, die wir schon im Vorfeld natürlich so entwickelt hatten, in Zusammenarbeit auch mit Studenten der Fachhochschule für Landschaftsarchitektur hier aus Deutz, wurden die ein bisschen durchkreuzt, weil der BLB noch andere Pläne mit Teilen der Fläche hatte. Zum einen musste der auf der Nordseite 2 Gebäude abreißen. Dafür mussten wir mit unseren schon aufgestellten Kisten ungefähr 200 Meter in den Süden der Fläche ziehen, was ein großer Aufwand war. Da haben wir mit 60 Leuten 4 Stunden lang bei Starkregen vollgefüllte Beete mit der Sackkarre bzw. mit dem Hubwagen über Bretter und so weiter dann in den südlichen Teil geschafft. Dann fing die an, dort abzureißen. Ganz im Süden dieser Fläche, die wir jetzt bespielen, musste noch abgedeckt werden, weil es halt eine Industriebrache ist. Und wenn dort die ein oder andere Chemie zu finden ist in einer höheren Konzentration, dann gilt es, die abzudecken. Und da mussten also auch noch Baumaßnahmen stattfinden. Deswegen hatten wir nur so einen Mittelstreifen zur Verfügung, den wir dann im Januar auch bei den Ämtern nochmal angefragt hatten, was sind denn vom Umwelt- und Gesundheitsamt die Bedingungen, die wir erfüllen müssen, um mit Kindern und Gemüseanbau, Lebensmitteln überhaupt auf so eine Industriefläche drauf zu dürfen. Und dann sagte man uns von beiden Ämtern aus, dass es prinzipiell möglich ist, die Fläche so zu bespielen, wie wir das vorhaben. Allerdings würden sie uns so von den Schadstoffrichtlinien eher im Bereich eines Kinderspielplatzes einstufen, weil wir halt viel mit Kleinkindern dann auf der Fläche Umweltbildung tätigen wollten oder wollen und halt auch Lebensmittel anbauen. Und das bei Kleinkindern wohl der Fall ist, dass die, wenn die so einen ganzen Tag sich draußen irgendwie aufhalten, so einen Esslöffel Substrat oder Erde einfach zu sich nehmen im Laufe des Tages. Und das ist halt auf so einer Industriefläche dann schwierig, wenn da Blei, Arsen und sonstige Stoffe dabei sind. Das will man den Kleinkindern ja auch nicht antun. Deswegen ist die Auflage des Amts der beiden Ämter gewesen, 15 Zentimeter sogenanntes Schüttgut aufzubringen. Das ist dann also ein nicht giftiges Material, Erde, Kieselsteine oder was auch immer man findet. Diese Informationen haben wir dann an unseren Vermieter weitergegeben, weil wir ja nur in so einer Zwischennutzung, also normale Mieter, wären. Teilten ihm mit, dass wir auf die Fläche dürfen von Amts wegen her, wenn wir 15 cm Material aufbringen. Daraufhin sagte unser Vermieter dann, wenn wir 15 cm Material auf die Fläche aufbringen, müssten wir sicherstellen, dass man unterscheiden kann zwischen dem aufgebrachten Material und dem schon vorhandenen Material. Das ist dann eine Frage der Kosten bei Entsorgung, ja, dass sich die Stoffe nicht vermischen. Das hieße dann für uns, wir brauchten noch eine physikalische Trennschicht. Auf Deutsch ist das nichts anderes als eine Folie, die man nochmal vorher unterlegt, bevor man neues Material aufbringt. Gut, wir waren zu siebt, hatten 200 Euro auf dem Konto und haben angefangen zu recherchieren, was kostet Schüttgut 15 cm auf 16.000 Quadratmeter und vorher noch Folie auf 16.000 Quadratmeter. Und da kommt man für Folie auf 1,50 Euro bis 2 Euro, je nach Material pro Quadratmeter. Und bei dem Schüttgut auch so zwischen 1,50 Euro und 3 Euro, je nachdem, was für ein Material man haben möchte. Mit 200 Euro kommen wir da nicht weit, haben wir gedacht, gut, machen wir einen Segelausflug nach Mallorca von dem Geld oder gehen wir eine Runde kegeln oder essen und lassen es einfach mit dem Urban Gardening. Haben das dann in unserem Internetblog veröffentlicht und auf Facebook auch, dass wir auf die Fläche dürften, würden wir diese Bedingungen erfüllen. Waren aber schon sehr stark mit der inneren Kündigung beschäftigt eigentlich, also hatten schon fast aufgegeben, weiterzumachen. Als dann plötzlich dann aus dem sagenumwobenen Internet eine E-Mail zu uns stieß, jemand aus Köln, der sich mit Erdenhandel beschäftigt und ein Arbeitskollege oder ein aus der Branche jemanden kennen würde, der größere Mengen Tennissand verarbeitet, wegbringen muss. Ja, das war etwas dubios. Tennissand konnten wir erstmal auch nichts mit anfangen, haben dann Kontakt aufgenommen mit dem Menschen und es stellte sich heraus, dass die Tennisplätze in ihren Statuten so Qualitätsstandards festgeschrieben haben, wo sie jedes Jahr im Frühling 1 Zentimeter circa des Tennissandes abziehen von den Plätzen und neu aufbringen, damit er wieder bespielbar ist für die Saison. Und dieser abgezogene Tennissand wird dann in den Tagebau weggebracht, also weggeschmissen eigentlich. Und dann entstand plötzlich eine Win-Win-Situation. Also es gab ein Unternehmen, das Tennissand wegschmiss und wir brauchten jede Menge Material. Ich rief dann die Person dann an und fragte, wie viel Material denn zur Verfügung stehen würde und der sprach davon, dass er so 60 LKW-Ladungen a 7,5 Kubik pro Saison, also jedes Frühjahr, bewegt. Das ist eine kurze Rechnung und mit 60 kann man ungefähr die halbe Fläche vollgeschüttet, würden wir vollgeschüttet bekommen, wenn wir denn Folie hätten. Natürlich haben wir sofort zugesagt, dass er das anfahren kann, das Zeug. Das war dann auch anderthalb Wochen später, kamen auch die ersten LKWs. Von den 200 Euro, die wir auf dem Konto hatten, haben wir professionelle Pflanzenfolie gekauft. 100 Quadratmeter haben wir dafür gekriegt. Da konnte schon mal eine Woche lang konnten die LKWs kommen und den roten Sand abwerfen. Und wir hatten relativen Zeitdruck, noch mehr Folie zu organisieren. Da haben wir dann auch das Netz nochmal gefragt, da kamen dann Hinweise, man könnte ein Gerüstbauer werden, Leute, die mit großen Folienformaten umgehen. Gut, dann telefoniert man die Gerüstbauer ab, die benutzen die Sachen aber so lange, bis sie kaputt gehen und schmeißen sie dann weg, und kaputte Folie konnten wir auch nicht gebrauchen. Aber einer der Gerüstbauer gab dann den Hinweis, dass diese Gerüstplanen oft auch als Werbeflächen benutzt werden und es Agenturen gibt, die diese Flächen vermieten. Dann fragt man wieder das Internet, da findet man dann diese Agenturen, die das machen. Dann habe ich eine von diesen Agenturen angerufen und mal nachgefragt, was passiert mit abgelaufenen Kampagnen der Deutschen Bahn, der Lufthansa oder Colgate oder wen es auch immer sonst gibt, ne? Alle möglichen großen Werbespieler. Und da hieß es dann ja, das verbleibt entweder beim Kunden, wenn die Kampagne vorbei ist, oder aber es wird entsorgt. Das war wieder das Stichwort für uns. Entsorgt geht gar nicht. Ich habe mir dann die Telefonnummer von einem Zentrallager geben lassen von der Firma und dort den Lagerverwalter angerufen, und 4 Stunden später hatten wir 6.000 Quadratmeter Meshfolie. Die einzige Bedingung war, dass die Werbefläche nicht zu sehen ist. Das ist aber nicht schwierig, wenn man noch 15 cm Schüttgut drauf wirft, dann ist da so gut wie nichts mehr von zu sehen. So hatten wir dann innerhalb von 2 Wochen alles, was wir brauchten, und dann ging es im März 2012 los. Es wurden Termine verabredet übers Netz, eigentlich jeden Tag ab 16 Uhr, kommt und helft uns Land gewinnen. Das bedeutet Folie ausbringen und mit der Schubkarre roten Sand 15 cm hoch auf die gesamte Fläche auszubringen. Damit waren wir dann, und genau, dann sind wir im März auf die Fläche gekommen, haben die ersten Kisten, die wir im Winter gebaut hatten, aufgestellt. Was natürlich jetzt noch einschieben muss, ist, wir sind auf 9200 Quadratmetern und keiner von uns ist irgendwie Profi in Landschaftsplanung. Ich habe das eben schon mal angesprochen. Wir hatten Kontakt mit einem Dozenten der Fachhochschule in Köln, der immer wieder auf der Suche ist, so Praxisanbindung für seine Studenten zu finden. Und der ist bei einem öffentlichen Auftritt auf uns zugekommen und hat uns angesprochen, ob er nicht unterstützen kann mit einem Semester und seinen Studenten die Aufgabe gibt, die Fläche mal zu beplanen. Wo gehen Wege lang, wo könnten Versammlungsorte sein, wo könnten Materiallager sein und so weiter. So Vorschläge zu machen, um ein strukturiertes Vorgehen auf der Fläche zu haben, damit man nicht wie in anderen Organisationsformen dann in einem Prozess stecken bleibt, weil es totale Chaos ausgebrochen ist. Dafür brauchte man natürlich so eine Art Brainstorming. Was muss drin sein im Garten, damit er angenommen wird? Einmal von der Gruppe, die das versucht zu steuern oder zu initiieren. Aber da wir ja auch den Anspruch haben, dass das nicht ein Garten ist für die 7 oder 8 Leute, die im Verein sind, sondern für alle, die hier in der Nähe wohnen oder die sich hier sowieso aufhalten, brauchten wir noch mehr Hinweise. Was sind die Elemente, die wichtig sind für alle, auch um den Garten drumherum, den Anwohnern und den anderen Stakeholdern? Was muss der Garten haben? Haben dann einen Samstagnachmittag uns mit den aktiven Gärtnern zusammengesetzt und unsere Träume und Wünsche formuliert und aufgeschrieben. Und das Gleiche haben wir dann nochmal mit der Anwohnerschaft gemacht. Das heißt, wir haben DIN A4-Zettel genommen, da haben wir in auf der oberen Viertelseite den kurzen Plot draufgeschrieben. Hallo, wir sind der Kölner Neuland e.V., wollen hier diese Industriebrache umwandeln in einen Garten für alle, in eine Art S-Bahn-Park. Damit uns das gelingt, brauchen wir eure Anregungen. Was braucht ihr in diesem Garten, in diesem Areal, damit ihr es auch als Garten annehmt? Wenn ihr dazu Ideen habt, schreibt uns entweder per Mail oder wirft es in unserem Briefkasten an der Fläche oder kommt am 6. Oktober 2011 auf die Fläche und diskutiert mit uns. Und an diesem 6. Oktober kamen dann über 60 Personen auf die Fläche, trotz herbstlichen Wetters, und haben den ganzen Tag lang gebrainstormt, haben ihre Ideen aufgeschrieben, Kinder haben riesige Plakate gemalt, der Grill lief dann irgendwann auch und man hatte einen riesigen Wust an Wünschen, die wir dann so ein bisschen kanalisiert haben, indem man nochmal jedem 3 Aufkleber gegeben hat, um zu sagen, so, was ist denn das jetzt? Das haben wir hier 600 Ideen, welche sind die wichtigsten 3 für dich, um so eine Hitliste rauszukriegen, was das Wichtige ist. Da kam dann lustigerweise als Top 1 Hühnerhaltung auf die Fläche. Das war das Wichtigste für alle, offensichtlich. Wir sind jetzt in 2014 und wir haben noch nicht ein einziges Huhn hier auf der Fläche. Also das zeigt sich auch, wie so Wünsche und Realitäten, wie das so ein bisschen auseinander geht manchmal. Aber nichtsdestotrotz hatten wir eine sehr ordentliche Sammlung an Dingen, die wir haben wollen in diesem Garten, und mit diesen, einmal von der Kerngartengruppe und der Anwohnerschaft, mit diesen ganzen Informationen sind wir dann an die Studis gegangen und die haben uns dann 3 Entwürfe gemacht, wie das aussehen kann, wie man so Bereiche auch einteilt. Da gab es im Januar 2012 dann eine Präsentation, eine öffentliche, wo wir es diskutiert haben, auch nochmal mit allen, und aus diesen 3, 4 Vorschlägen haben wir dann das gemacht, was wir jetzt hier vor uns sehen, nämlich einen einigermaßen strukturierten, aber trotzdem wild gewachsenen mobilen urbanen Garten. Genau, das wollte ich jetzt noch einschieben. Jetzt habe ich auch den Faden verloren in der Historie. Und zwar war ich bei 2012 im
Frühjahr. Die Folie und die Abdeckung?
Genau, Folie, Abdeckung hatten wir. Dann hatten wir die ersten Kisten aufgestellt. Dann bekam ich über diesen Dozenten einen Anruf vom Grünflächenamt der Stadt, auch eher informell. Und zwar war das der verantwortliche Gärtner des Südfriedhofs hier im Viertel. Der sprach mich an, er hätte gehört, wir würden hier so einen Garten versuchen aufzubauen und er müsste gerade seine Kompostmiete von 35 Kubik umorganisieren bzw. die in die Kompostwerke fahren. Was er traurig fände, weil er wieder vermischt mit anderen Materialien, und er würde es besser finden, wenn es irgendwie in einem Garten zugutekommen würde, ob er nicht die 35 Kubik bei uns lagern kann. Da ich überhaupt keine Ahnung habe, wie viel oder wie hoch so ein Berg ist von 35 Kubik Kompost, habe ich ihn aufgefordert, einfach mal auf die Fläche zu kommen, sich das mal anzugucken, wie es hier aussieht, und weil er der Profi ist, uns dann zu sagen, wie viel Kompost wir denn wohl brauchen würden. So, dass wir jetzt 17 Kubik, oder damals dann 17 Kubik den halbfertigen Kompost bekommen haben, von dem wir noch heute zehren. Also wir haben damit 350 Kisten gefüllt, natürlich in der Mischung, nicht reinen Kompost. Aber wir haben noch bis ins übernächste Jahr, denke ich, genug Komposterde. gut, wir hatten die Kisten stehen, wir hatten den Kompost. Wir wussten immer noch nicht genau, was füllen wir denn in die Kisten ein. Da kann man ja dann auch die unterschiedlichen Religionsrichtungen, gibt es auch in der Erdzusammenstellung von Kübeln die unterschiedlichen philosophischen Ansätze, wie man da vorgeht. All diese ganze, gesamte Bandbreite haben wir 2 Wochen lang in intensivster Form hier auf der Fläche diskutiert und Literatur angeschleppt und alles Mögliche versucht, sich gegenseitig zu beweisen, wer recht hat. Es wurde aber keine einzige Kiste befüllt, weil man wollte ja auch keinen Fehler machen. Das half uns aber nicht weiter, weil wir wollten ja eigentlich die Kisten befüllen und was pflanzen und nicht nur diskutieren. Und gleichzeitig kamen Anwohner mit ihren vorgezogenen Tomaten und Kürbispflanzen und die wollten die einpflanzen. Also hatten wir uns dann nach 2 Wochen geeinigt, dass wir jeder seine eigene Methode verfolgt, wie er das glaubt, dass das am besten zu befüllen wäre. Das aber bitte dokumentiert, damit man später im Nachgang nochmal sehen kann, okay, so geht's gar nicht oder so kann man es auch machen, so kann man es auch machen, so kann man es auch machen. Dieses System der Aufzeichnung haben wir genau 1,5 Wochen durchgehalten. Danach wurden einfach Kisten nur noch befüllt und bepflanzt, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat, weiter Kisten aufzubauen, die weiter zu befüllen und zu sehen, wie die Anwohner ihre Tomaten- und Gurkenpflanzen einsetzen und auch anfingen mitzumachen, dass das irgendwie plötzlich in den Hintergrund getreten ist. Und wir hatten halt, wir so ein bisschen so den Permakulturansatz. Wir können zwar jetzt aus Island teure Erde kommen lassen oder aus der Eifel Lavagranulat, aber am besten oder am wenigsten Aufwand ist es halt, mit dem Material zu arbeiten, was wir vor Ort haben. Das war in rauen Mengen der Tennissand. Mhm. Der Tennissandlieferer hat uns dann auch nochmal 1 LKW lehmhaltigen Mutterboden zertifiziert, irgendwie abgeworfen, und wir hatten den Kompost hier. Also wir hatten 3 verschiedene Substratformen. Warum sollten wir jetzt noch irgendwoher Bimsstein oder Lava oder Isländer Sand oder so besorgen? Also haben wir damit angefangen, rum zu experimentieren und sind auf eine Drittel-Drittel-Lösung gekommen, eigentlich so vom Gefühl her. Jetzt hatten wir dann vor 3 Monaten, also Anfang Mai 2014, jemanden eingeladen, eine Fachfrau, die Frau Marion Bieker aus Witzenhausen in Kassel, in der Nähe von Kassel. Das ist eine Landwirtschaftsuni, die sich seit 30 Jahren mit der Erdzusammenstellung in geschlossenen Kübelgefäßen beschäftigt. Die hatte in 2013, gab es auf der Documenta in Kassel auch ein großes Urban Gardening Feld oder einen Bereich, wo man auch mit Vertikalbeeten rumexperimentiert hat. Das heißt, sie haben so Säulen aufgebaut von, ich glaube, 1,80 Durchmesser ungefähr und 2 Meter Höhe, und haben angefangen, die zu bepflanzen, und da hat man eine spezielle Herausforderung. Natürlich eine größere Oberfläche, wie macht man das mit dem Wasserhaushalt und so weiter und so weiter. Ja, was wir herausgefunden haben, war halt die Drittellösung, und was Frau Bieker uns dann am Ende der Veranstaltung hier bei uns auf der Fläche dann bestätigte, war, dass sie auch nach 30 Jahren Forschung gesagt hat, ja, also am besten macht man halt so einen tuffigen Mutterboden, also so ein lehmhaltiger Mutterboden, 1/3 Kompost und 1/3 am besten Ton. Ziegelgranulat, und das ist nichts anderes als Tennissand. Mhm. Das hatten wir jetzt, leider haben wir die Forschungsgelder nicht bekommen. Nee, war auch mehr Zufall, aber ja. Eine schöne Bestätigung nochmal für dich, einfach mit den Sachen umzugehen und wach zu sein und das zu benutzen, was geht. In 2012 waren wir eigentlich das ganze Frühjahr dann damit beschäftigt, weiter Fläche zu gewinnen. Das heißt, weiter die Folie auszulegen und den Tennissand aufzubringen und auf der dann gewonnenen Fläche weiter die Hochbeete zu konstruieren und zu befüllen. Und wenn man auf der Fläche herumläuft, sieht man auch so ein bisschen so eine historische Entwicklung, wie wir uns weiterentwickelt haben im Konstruieren von diesen Palettenbeeten. Auf unserer Internetseite neuland-köln mit oe.de unter dem Menüpunkt DIY findet man auch so ein Konstruktionsvideo, wie man so eine Hügelbeet zusammenbaut. Allerdings noch die 2012er Version. Im Prinzip nehmen wir eine Europalette als Grundlage und dann Resthölzer von Einwegpaletten, um ein Rahmensystem zu bauen. Und wir sind dann von 2012 haben wir dann dieses Rahmensystem noch ausgekleidet mit Big Packs. Das sind, kann man sich vorstellen, wie riesig große IKEA-Tüten in so einem Webverfahren geführte Bändchenfolie, die wasserdurchlässig ist, und da wir die Big Packs aus der Lebensmittelindustrie uns besorgt haben, auch relativ frei von sogenannten Weichmachern sind, um halt möglichst schnell möglichst viel Beetfläche herzustellen. Was wir nicht bedacht haben, waren die vielen Besucherfragen, wie es denn mit Plastik und Lebensmitteln sich überhaupt verhält. Man hätte gehört, es gibt Weichmacher und die wirken hormonell. Und da man das dann in ständiger Auseinandersetzung mit den Besuchern hatte, sind wir jetzt in 2014 dazu übergegangen, überhaupt gar keine Auskleidung mehr zu machen, sondern einfach, und wenn es dreimal so lange dauert, Vollholzkisten zu konstruieren, die genauso lange halten wie mit Folie ausgekleidete, aber man hat diese Diskussion ums Plastik nicht mehr. Mhm. Und man benutzt dann auch kein Plastik mehr. Ne? Das ist ja auch, macht ja auch Sinn. So. Und das kann man auf der Fläche ganz gut sehen, dass wenn man von der Koblenzer Straße aus auf das Gelände kommt, sieht man erst die im Winter gefertigten Kisten, dann schließen sich die im Frühjahr 2012 gefertigten Kisten an mit den Big Packs. Das haben wir dann so ein bisschen durchgehalten, bis wir jetzt dieses Jahr die ersten Vollholzkisten zu sehen kriegen, die jetzt auch interessanterweise nachgefragt werden aus dem Viertel. Also Leute, die herkommen, die wollen lernen, wie man so eine Kiste baut, damit sie sich die in den Innenhof stellen. Mhm. Oder zum Teil haben wir jetzt ein Geschäft auch hier in der Südstadt, was so zwei Kisten vor als Parkverhinderer quasi an den Bürgersteig stellen will. Mhm. Und dann sind diese Vollholzkisten von der Ästhetik auch nochmal ansprechender als so Plastikzeug. Ne?
Genau. Bei unserem Rundgang gerade durchs Gelände hat es mich auch darauf hingewiesen, dass ihr auch teilweise sehr lange Kisten gebaut habt, dass die auch nochmal einen Vorteil haben gegenüber diesen klassischen, die nur so lang sind wie eine einfache Palette.
Genau, die Europalette hat ja 80x1,20 als Maß. Und wenn man das dann als Kiste baut, ist man auf einem knappen Quadratmeter Fläche und hat so einen halben Kubikmeter Erdvolumen ungefähr da drin, wenn man auf 60 cm Höhe geht oder 50 cm Höhe. Die spezielle Herausforderung ist da natürlich, oder die spezielle Anforderung ist, dass wir jetzt natürlich, wenn wir in so einem hochgebockten Beet arbeiten, haben wir sehr viel mehr Oberfläche, nämlich die fünffache Oberfläche zu einem normalen Erdbeet. Das heißt, wir brauchen eigentlich viel, viel mehr Wasser als ein normales Erdbeet. Wir haben eine höhere Austrocknung, wir haben wahrscheinlich auch ein schnelleres Auslaugen des Bodens insgesamt, weil wir den besonderen Fall noch haben, dass wir die Kisten nicht auf dem Boden stehen haben, sondern aufgebockt auf Steine. Das ist wegen der Haltbarkeit des Holzes zum einen. Zum anderen, weil wir diesen mobilen Charakter nach vorne stellen, weil wir sind nur ein Zwischenmieter, wir können jederzeit die Fläche verlassen, brauchen diese Fläche nicht. Wir brauchen eine Fläche, aber wir brauchen nicht unbedingt diese Fläche hier zwingend. Mhm. Wir können jederzeit mit dem ganzen Zeug auf eine andere Fläche umziehen. Mhm. So, wenn ich jetzt nur einen knappen Kubikmeter Erde habe, trocknet der sehr schnell aus, also ich muss sehr viel mehr gießen. Deswegen sind wir auch dazu übergegangen, so ein bisschen dieses Mobile aufzulösen und in längere Formate zu gehen. Das heißt also auch fünf bis sechs Paletten aneinander, hintereinander in Reihe gestellt und die als ein Beet quasi zu betrachten. Funktioniert sehr viel besser, ich muss weniger gießen, ich habe größeren Zusammenhang an Erde, wo Mikroorganismen hin und her wandern können. Der Boden kann sich besser verändern. Kann eigentlich alles besser zirkulieren da drin. Ich habe viel, viel weniger Oberfläche und habe nur noch die Herausforderung, das jetzt zu transportieren. Da werden wir wahrscheinlich, weil es in dem Format 5-6 Euro Palettenlänge gibt es noch die schönen Stahlträger, die T-Stahlträger, die kann man eigentlich da drunter fassen und dann geht es auch mit einem ordentlichen Radlader, kriegt man das auch noch gewuppt, ohne dass das Ding auseinanderbricht. Mhm. Genau, das ist so gehen wir vor. Jetzt sind wir aber im Moment, haben wir Beetbaustopp. Das heißt, wir werden jetzt keine weiteren Kisten mehr in dem Maße errichten, wie wir es die letzten 2 Jahre gemacht haben, sondern wir werden jetzt gucken, dass wir es verstetigen. Das heißt, die Beete, die da sind, die zu renovieren, wenn die hier und da ein Brett verlieren und zu gucken, dass man langsam aber sicher aus dem Plastik raus in Vollholz-Systematik kommt.
Mhm. Springen wir doch mal jetzt zum Status quo. Also zum einen gibt es eben die Beete, aber bei unserem Rundgang habe ich dann gesehen, im Laufe der Zeit sind noch ein paar andere kleine Gebäude dazugekommen, die alle auch so ihre Geschichte haben. Wie sieht denn jetzt die aktuelle Nutzung aus? Also da habt ihr ja sicher auch ein System, ich sag mal, von Spielregeln. Ihr habt also nicht so diese wie im Schrebergarten, hat jeder seinen eigenen Garten ab, sondern dieses Gemeinschaftliche drückt sich ja auch praktisch aus.
Genau, das ist auch ein wesentlicher Unterscheidungspunkt zu einem Schrebergarten oder anderen Systemen wie meine Ernte oder sowas. Hier hat nicht jeder seinen eigenen Bereich. irgendwie seine eigene Kiste oder seine eigenen Kisten, sondern wir betrachten das als ein Gemeingut hier, diese Fläche, wo alle an allen Beeten mitarbeiten können. Also, und der Garten existiert auch nur, weil ganz viele unterschiedliche Leute ihren Beitrag leisten, wie auch immer der aussieht. Damit das im Gärtnerischen funktionieren kann, dass jeder an jedem Beet arbeiten kann, haben wir in 2012 schon angefangen, als wir die ersten Beete stehen hatten. Da gab es am Anfang, es läuft es eigentlich vom Ablauf her so, es wird ein Beet gebaut, dann von irgendjemandem, der baut es meist auch nicht fertig, sondern da fängt einer an, ein Beet zu bauen, dann hat er keine Zeit mehr, hört auf, dann kommt der Nächste, sieht, oh, da ist ein Beet angefangen worden, ich habe jetzt Lust, das zu Ende zu bauen, dann wird es zu Ende gebaut, der Nächste kommt irgendwann und sieht, oh, da ist ein fertiges Beet, da ist ja noch gar keine Erde drin. Dann wird im Drittel-Drittel-System dieses Ding befüllt. Dann kommt Wochen später jemand und sieht, ah, da ist ein fertiges Beet, warum wächst denn da nur Unkraut drin? Ich habe noch zwei Kürbisse und eine Aubergine und dann setzt er die einfach da rein. Zack, Spontanbepflanzung, absolut legitim. So machen wir das eigentlich mit den ganzen Beeten, die neu gebaut werden, immer. So, damit wir, weil wir in diesen Kübeln arbeiten, nicht jedes Jahr uns die Arbeit machen wollen, die Erde wieder rauszuheben, neue Erde reinzutun, weil die irgendwie ausgelaugt ist, macht es Sinn, so alte Techniken wie Mischkulturen oder Fruchtfolgen sich anzueignen, um den Boden, die Bodenvitalität so zu erhalten. Also hieß das für uns in 2012, alle Beete, die wir gebaut hatten, in der Systematik zu nummerieren, damit wir wissen, über welches Beet wir sprechen. Wenn ich sage, da hinten das Beet, das sieht doof aus, da weißt du nicht viel mit anzufangen. Wenn ich aber sage, in C38 sieht es schlecht aus, dann weiß jeder sofort, wo das ist. Haben also die Beete, die Bestand hatten, durchnummeriert, haben erfasst, was ist da in der Saison drin passiert, also was wurde eingepflanzt, was wurde geerntet, wurde es nochmal was nachgepflanzt, wurde was gedüngt oder nicht, wie ist der Unkrautbestand und so weiter. Das haben wir in den sogenannten Pflanzplan eingetragen, also haben so einen Zettel angefangen, wo wir so ein Protokoll geführt haben, was ist in den Beeten passiert, haben uns im Winter dann hingesetzt und haben gesehen oder haben mit Hilfe der Literatur uns dann schlau gemacht, aha, da war Tomate drin, die mögen es gerne, wenn sie an derselben Stelle nochmal wachsen, also können wir nächstes Jahr da wieder Tomate reinsetzen. Im nächsten Beet war Kohl drin, da darf man jetzt 5 Jahre kein Kohl mehr reinmachen, sonst züchtet man sich da wunderbare Bodenschädlinge heran, also ist da schon mal ein Block für kein Kohl 5 Jahre, was kann man dann dementsprechend danach pflanzen, Mangold oder und so weiter. Ne? So haben wir dann angefangen, das zu systematisieren, haben daraus Vorschläge für die 2013er Saison gemacht, was wir uns vorstellen können als Gruppe, was dort sinnvollerweise nachzupflanzen wäre, wie auch die Vorbereitungen zu treffen sind. Das liegt als Dokument hier immer aus auf der Fläche. Dazu gesellen sich dann noch umfangreiche Literatur, wenn man sich vertiefen will, dazu. Und wir stellen das Saatgut zur Verfügung, was wir jetzt im Herbst verplant haben, ne, damit wir das im Frühjahr auch haben, die Sachen, die wir da einbauen wollen. Bestellen wir die dann oder haben die getauscht vorher schon, dass wir die auch da haben und stellen die dann auch zu den Öffnungszeiten hier zur Verfügung, sodass jeder jederzeit nach einer kleinen Einführung an die Beete kann und mithelfen kann, das in seinem Tempo voranzutreiben.
Gibt es keinen Stress? Also ich stelle mir erstmal vor, also wenn ich da irgendwo was einpflanze und jemand anders macht das dann einfach weiter und hat vielleicht ganz andere Ideen dabei oder erntet das, wo ich mich schon drauf gefreut habe oder so, kommen solche Sachen nicht vor?
Komischerweise kommt es ganz, ganz selten vor, dass wenn du hier bist und ich habe dir das System erklärt mit dem Plan und wie übersichtlich das ist und wie einfach du eigentlich auch reinkommen kannst, verliert es dieses, ich habe das jetzt hier gemacht. Diese Kraft, die man ja hat, wenn ich jetzt bei mir im Garten was mache und ich kümmere mich da unheimlich toll um meine Gurken und dann bin ich am Wochenende nicht da und komme zurück, die Gurken sind alle weg, dann habe ich natürlich so einen Hals, ne? Weil ich habe das die ganze Zeit gemacht, ganz alleine und kein anderer hat da irgendwie, ne? Und das findet hier so gut wie gar nicht statt. Was wir hier als Phänomen schon ganz am Anfang entdeckt haben, ist die sogenannte Erntehemmung. Also ich hatte, im ersten Jahr hatten wir Leute hier, die haben 3/4 aller Beete gebaut, befüllt und bepflanzt und gepflegt. Die haben aber nicht ein einziges von den Früchten oder von der Ernte genommen, weil sie das gar nicht interessiert hat. Die hat die Konstruktion interessiert, das war ihre Ernte. Ihre Ernte ist gewesen, guck mal, ich habe das hier gebaut, irgendwie, ich habe es befüllt, ich habe es bepflanzt, ich habe es gepflegt, aber wenn du da die Tomate essen willst, dann iss bitte die Tomate, ich will die gar nicht essen. Ja. Ne? Wir hatten im ersten Jahr den riesigen Komposthaufen weil wir keine Folie, nicht genug Folie hatten, um den abzudecken, haben wir den mit Zucchinis und Hokkaidos vollgesetzt. Und das war natürlich schön anzusehen, wie er langsam aber sicher zuwuchs und die rosa und die orangen Kugeln dort sich langsam bildeten. Und manch fleißiger Gärtner ging auch täglich durch und hat gezählt, das waren irgendwie über 40 Hokkaido-Kürbisse, die sich da so herausgebildet hatten. Und immer wieder kam einer der Gärtner und fragte, hör mal, wir haben doch da so viele Kürbisse auf dem Kürbishaufen. Meinst du nicht, ich könnte mal einen Kürbis mitnehmen? Dafür sind die ja da, ne, dass man die mitnimmt. Also hat der ein oder andere mal hier und da einen Kürbis mitgenommen. Und dann war natürlich unser Herbstfest im Oktober und es waren keine Kürbisse mehr da. Großer Alarm, da kamen doch tatsächlich irgendwelche Leute und haben über Nacht 40 Kürbisse geklaut. Dass jeder der Gärtner mich im Zeitraum des Reifeprozesses fragte, ob er nicht mal einen Kürbis mitnehmen kann, das geriet irgendwie völlig in Vergessenheit und schon war das Märchen geboren, dass hier kürbisklauende Gangs irgendwie im Stadtviertel unterwegs waren. Mein Lösungsvorschlag war dann für das Jahr dann 2013 noch mehr Hokkaido-Kürbisse anzubauen, weil offensichtlich der Bedarf ja sehr hoch war. Leider hat es sich nicht durchgesetzt. Wir haben eher weniger angebaut, aber sind auch jetzt natürlich dann auch weniger weggekommen, in Anführungsstrichen. Nee, dieses Phänomen, dass man was macht und dann eine Enttäuschung erlebt, dadurch, dass andere da weitermachen oder das verändern, das gibt es eigentlich kaum. Mhm. Das ist wächst irgendwie zusammen. Natürlich gibt es unheimlich viele Konflikte im Vorfeld. Ne? Wenn man jetzt wir treffen uns immer noch, wie von Anfang an, einmal in der Woche donnerstags, also jetzt nicht mehr Sonntag, sondern wir treffen uns jetzt immer donnerstags abends hier im Garten ab 20 Uhr zu unserem Plenum, wo alle Dinge des Gartens besprochen werden können und zur Sprache gebracht werden können. Und da ist es ratsam, wenn man ein größeres Projekt hat, wie zum Beispiel hier so einen Lehmofen zu bauen oder die Jungs, die jetzt uns hier so eine Versammlungsmuschel aus Lehm bauen wollen, das mal vorzustellen, der Gruppe, die dort ist, und ein Stimmungsbild abzufragen. Wenn es große Widerstände gibt, macht es keinen Sinn, da weiterzumachen. Aber wenn das Zustimmung findet, dann lässt sich das einfach umsetzen und wird unterstützt dann auch von den Einzelpersonen. Mhm. Genau, und was wir halt häufig haben, um so in so basisdemokratischen Strukturen schnelle Entscheidungen zu treffen, ist fast unmöglich. Also es muss ja immer durchgekaut werden und dann wird so lange durchgekaut, bis gar nichts mehr passiert. Deswegen gibt es auch schon mal so eine spontan Aktion, wo jemand Fakten schafft. Das ist aber demjenigen dann immer klar, dass er nur ein Beispiel gibt, ein Anschauungsbeispiel. Also er baut irgendwas, weil er denkt, das ist hilfreich für den Garten, macht es sichtbar und wenn jetzt da großer Unmut dadurch erzeugt wird, wird es wieder abgebaut. Mhm. Wenn kein großer Unmut entsteht, dann wird es entweder verbessert, bleibt stehen oder verändert sich dann mit der Zeit.
Ich habe auf eurer Website gesehen, dass ihr auch ein Veranstaltungsprogramm hier habt. Also ich glaube, jeden Tag ist irgendwas hier, ne?
Genau, wir haben zum einen haben wir in 2011 ja auch Förderanträge geschrieben und haben dadurch eine Finanzierung des Klimakreises Köln in die Wege leiten können, der uns von 12 bis 2014 finanziert. Das heißt, wir konnten durch das Geld Container kaufen, wie zum Beispiel unseren roten Werkzeugcontainer, wo unsere Schaufeln, Schubkarren, Sägen, Schrauben und so weiter lagern. Aber genauso den blauen Workshop, das blaue Workshop-Ensemble, wo wir unsere Workshop-Küche einrichten im Moment, um die geernteten Sachen auch haltbar zu machen und wieder zu lernen, wie man die unterschiedlichen Dinge haltbar machen kann. Oder auch unseren Bauwagen, der so ein bisschen als Kaffeeausgabestelle dient oder Wasserstromanschluss, um die Versicherung zu bezahlen. Den Gartenkoordinator als Kommunikationspunkt hier auf der Fläche als Präsenz zu bezahlen, Öffentlichkeitsarbeit machen zu können, auch die Fördergeldabrechnung machen zu können. Haben wir das hat uns das Fördergeld ermöglicht und außerdem hatten wir damals reingeschrieben, dass wir uns auch ein bisschen so verstehen wie eine Wissensallmende hier, nicht nur zusammen Gärtnern und alles teilen, sondern auch das Wissen, was wir generieren hier, also was wir lernen selber, wie man hier in der Stadt in diesen Kübelsystemen tatsächlich Tomaten und Erdbeeren und Mohrrüben und Johannisbeeren ziehen kann, dass wir das gerne den Leuten weitergeben wollen, damit möglichst viele das schaffen können. Das ist der eine Baustein, das heißt, wir machen Workshops von Neuländern für Neuländer, zum Beispiel der Michel, unser 75-jähriger Gärtner, der Rosenvermehrung macht oder auch das Gewächshaus maßgeblich mitgebaut hat oder so Weidenkonstruktionen wie unsere Hochzeitsmuschel und die Eingänge in Workshops konstruiert wurden oder unser kleines Lehmhaus auch auf Weidengeflechtsbasis, alles in solchen wir für uns oder für euch Workshops. Das ist das eine. Und das andere ist gewesen, dass wir auch gerne uns außerhalb des Gartens noch mit diesem Allmende-Prinzip, mit anderen Wirtschaften, gibt es noch Alternativen, Transition Town ist so ein Stichwort, da gibt es ganz viele Experten, die auch in ganz anderen Wegen unterwegs sind und da forschen und Wissen haben, was für Menschen, die sich in solchen Gemeinschaftsgärten befinden, möglicherweise auch interessant ist. So haben wir da auch einen Schwerpunkt gelegt und gesagt, wir wollen einmal im Monat einen Experten Vortrag abhalten können hier im Garten zu den Themen, die die Gärtnerschaft interessieren. So hatten wir den Herrn Kosak aus Andernach schon hier auf der Fläche, Frau Winterfeld aus vom Wuppertaler Institut, einen Menschen aus Kuba, der da Urban Gardening beauftragt, da ist, der uns was dazu erzählen konnte, aber auch Stadtentwickler. Heute kommt zum Beispiel ein Mensch, der die Ernährungswende proklamiert, ein Buch geschrieben hat, ein Mensch aus Dortmund, der da sagt, dass wir unser System, wie wir Lebensmittel herstellen, wie wir sie verwenden, verändern müssen. Und das geht von den Städten aus am besten eigentlich, weil dort die meisten Leute sind und der größte Einfluss eigentlich vorherrscht. Mhm. Sowas ist uns ganz, ganz wichtig. Bieten auch regelmäßig für Kindergärten, Grundschulen, weiterführende Schulen, Universitäten, Führungen oder auch so Veranstaltungstage an, wo was gelernt werden kann, wo aktiv mitgeholfen werden kann, dass der Garten weiter besteht und wo die dann das eine oder andere so nebenher an Wissen mitnehmen können. Mhm. Genau. Die Vielfalt der Wir-für-uns-Workshops, was man so im Netz liest, das kommt eigentlich so spontan aus den Aktiven heraus. Wie zum Beispiel die Inchi, sehen wir gerade da am Küchencontainer am Werkeln. Die ist von Haus aus Köchin und interessiert sich sehr stark fürs Einmachen und Haltbarmachen von Lebensmitteln. Und die schreibt dann freitagsabends an unsere Pressestelle eine Mail, also an unsere Öffentlichkeitsarbeit eine Mail. Ja, sie würde gerne einen Apfelsaft pressen. Sie hätte jetzt da und da Bäume von Bekannten. Sie würde das als Workshop anbieten wollen. Und dann geht das über unseren öffentlichen Verteiler. Dann kommen 10, 15 Leute zusammen, die helfen beim Ernten, die helfen beim Schälen und die helfen beim Pressen. Und fertig ist der Saft. Mhm. Und jeder nimmt sich eine Flasche mit. Das Gleiche geht dann mit der Marmelade oder mit den Tomaten, die jetzt bald reif sind und so weiter und so weiter. Ne? Und so lernen dann ganz viele Leute was, erzählen es wieder rum, kommen auf eigene Ideen, bieten wieder was selber an und so verteilt sich es dann und so macht es auch dann die Masse.
Es kommt mir so vor, als ob das Ganze als Gartenidee, also Erde, Pflanzen sozusagen angefangen hätte und dann ist da ein Prozess in Gang gekommen und da sind ganz viele angrenzende Bereiche dazugekommen und inzwischen ist ja eine enorme Vielfalt entstanden.
Ist auf jeden Fall so, ja. Also es hat sich aber schon ganz am Anfang an gezeigt, dass der Ursprung war ja die Recherche der beiden Journalisten, die sich hier um diese 44.000 Quadratmeter gekümmert haben. Und das ist ein sehr starker stadtentwicklungspolitischer Ansatz eigentlich. Ja. Und die Erfahrungen, vermute ich mal, die in dieser Gruppe, die sich ganz am Anfang hier aus dieser stadtentwicklungspolitischen Richtung dafür interessiert hat, waren wohl auch so, dass man mit einer Bürgerinitiative sich in kleinen Kämmerchen natürlich verziehen kann und wilde Pläne machen kann und Kampagnen ausdenken und versuchen, Unterschriften zu sammeln und so weiter, das aber oft nicht von sichtbarem Erfolg gekrönt ist. Gleichzeitig entstand gerade der Trend des Urban Gardenings, also die Prinzessingärten in Berlin oder der Allmende-Kontor auf dem Tempelhofer Feld in Berlin oder die Keimzelle in Hamburg an der Marktstraße oder das Gartendeck in St. Pauli. Da gab es schon so einige Beispiele, wo dieses Gärtnern besonders sexy dastand plötzlich, also sehr öffentlichkeitswirksam, ein politisches Geschmäckle auch hatte und auch so dieses gesellschaftspolitische, wirtschaftliche so ein bisschen kritisierte damit. Und das passt für so eine, wenn man eine Stadtentwicklung machen will, passt das sehr, sehr gut eigentlich als Präsentationsfläche. Mhm. Und klar war auch, dass man wenn man was verändern will, es muss ja deutlich zu sehen sein, dass man was verändert. Und das sieht man nicht, wenn man sich im Hinterstübchen trifft und da irgendwelche Pläne macht, sondern man muss tatsächlich zur Tat schreiten. Und das kann man, wie kann man eine brachliegende Fläche besser verbessern, als einen Garten rauszumachen, der für jeden zugänglich ist und wo es auch noch was zu essen umsonst gibt. Ja. Und so dient das eigentlich nur als Oberfläche. Ne? Als Anknüpfungspunkt, als Ort der Begegnung, wo ähnlich gesinnte Personen zusammenfinden können und daraus weitere Sachen entstehen. So ist zum Beispiel diese Fläche, die 5 Kilometer vom Dom entfernt ist. Also wir sehen von hier aus die Domspitzen da. Mhm. Natürlich auch von hohem Interesse für alle möglichen Investoren und solchen Dingen. Das heißt, wir kämpfen hier nicht nur gegen die Witterung und den vielen oder wenigen Regen und das Ungeziefer, was unsere Ernte wegfrisst, sondern wir werden ständig auch konfrontiert mit Plänen der Stadt oder anderen Personen, die auf dieser Fläche eine neue Fachhochschule sehen, ein Spielcasino, ein Justizzentrum. Lauter solche Dinge werden hier auch noch mit bearbeitet. Und interessanterweise ist dann von hier aus eine Initiative entstanden, also mit von Neuländern mitgegründet. Das nennt sich BÜSI, Bürger, ich weiß die Abkürzung nicht, irgendwas, südliche Innenstadtgestaltung, wo es zum ersten Mal geschafft wurde, dass Bürgerinitiativen aus der Südstadt, die eher so Hausbesetzer-Szene gewesen ist in den 70er Jahren und jetzt natürlich in die Jahre kommen, also ich würde sagen, so eine Alt-68er-Region eigentlich ist, wo eh schon politisch interessierte Menschen wohnen mit hohem Bildungsniveau. Und der hier angrenzende Stadtteil Beintal, der eher so eine indigene Bevölkerung, würde ich mal sagen, hat. Also alteingesessene Kölner, die schon seit Jahrhunderten hier leben, mit Zugezogenen und dann irgendwann mal eingemeindet und so nicht so richtig den Anschluss an die Großstadt gefunden. Also da ist so eine Lücke dazwischen, also eher auch konservativ vom Wahlverhalten her. Hat man es aber geschafft, im gemeinsamen Kampf gegen die geplanten Investitionen hier auf der Fläche, dass Menschen der Kommunistischen Partei am Severinstor Flyer für eine Veranstaltung der CDU Beintal verteilt haben, wo es um die gleiche Sache ging. Also da sind ganz unterschiedliche Kräfte plötzlich zusammengeführt worden, die vorher nie zusammengearbeitet haben, sondern eher im Grabenkrieg gegeneinander, sich plötzlich aber finden, um gemeinsame Sache zu machen. Und jetzt hier in diesem speziellen Fall, wo wir sind, ist das ein Sanierungsgebiet von der Stadt ausgeschrieben, was 115 Hektar groß ist. Das befindet sich quasi zwischen Rhein und dem Südstadion hier, wo der Großmarkt noch dazwischen liegt. Das ganze Gebiet soll neu entwickelt werden und da sehen wir als Neuland und dieser Vereinigung, dieser Bürgerinitiativen eine große Chance, mitreden zu können als Bewohner hier in dieser Gegend, wie das sich gestalten soll und eben nicht eine CAD-Zeichnung, die dann ausgedruckt wird und es dann aussieht wie, weiß ich nicht, die Museumsinsel in Berlin oder sowas, ne? Sondern das ist irgendwie wieder ein eben nicht hochpreisiger Wohnraum, sondern eine gemischte Struktur gibt, die es einfach lebenswerter macht.
Ja.
So, und das zeigt eigentlich, wie diese Vielfalt eigentlich schon da war, die ganze Zeit über, ne? Und es sich jetzt einfach nur zeigt. Man sich traut zu zeigen, hey, ich, wie der Michel, ich interessiere mich für Rosen- und Weidenkonstruktionen, das kann ich aber in meiner Einzimmerwohnung nicht zeigen, das mache ich hier lieber, ne? Und dann kommt er hier hin. Oder der Nico, der hier bildhauert in der Öffentlichkeit, oder Inschi, die was kocht, oder hier die beiden Mädels, die für das Sommerfest den Tee vorbereitet haben. Und so kommen ganz, ganz viele Leute hier an, die dann, oder hier Andrea und Andrea, die das Lehmhaus gebaut haben mit Kindern zusammen, oder der Verteilerschrank von Valentins Turns Foodsharing Ensemble, so kommt hier eins zum anderen plötzlich, ne? Findet sich.
Was ist denn so dein Wunsch fürs nächste Jahr?
Naja, mein Wunsch fürs nächste Jahr wäre, noch stärker die Nachbarschaft mit einbinden zu können hier, also gerade Menschen, die in der Randbebauung hier, in diesen balkonlosen, mehrstöckigen Wohnhäusern leben, dass die verstärkter auf der Fläche oder präsenter auf der Fläche sind. Sie sind sicher schon hier, geben sich aber nicht zu erkennen. Und das stärker wahrnehmen zu können, das würde, glaube ich, einen großen Schritt machen. Dann kriegen wir jetzt im Herbst in die nahe Nachbarschaft ein Flüchtlingsheim. Da ist unsere große Vision, die Menschen hier mit verstärkt mit einzubinden, das zu machen und zu gucken, wie weit können wir in der Stadt selber nochmal Lebensmittelherstellung dezentral mehr zum Thema machen. Es war jetzt schon die ersten Zeitungsveröffentlichungen, wo wir genau sowas halt auch gefragt wurden, was sind denn eure Visionen, und ich könnte mir zum Beispiel gut vorstellen, dass man sowas, was wir hier haben, also einen vom Bürgern organisierten essbaren Park, also die Möglichkeit im öffentlichen Raum Gemüse oder Strauchfrüchte anzubauen und die zu bewirtschaften, dass sowas im öffentlichen Grün möglich ist, weil ganz ehrlich, wenn ich zumindest hier in Köln im inneren Grüngürtel entlang fahre, habe ich schon sogenannte Special Interest Areas, ja, wie man das so schön sagt, also speziell ausgewiesene Flächen für bestimmte Nutzungen. Ich habe da einen Kinderspielplatz zum Beispiel, ich habe eine Basketballfläche, ich habe Flächen, wo ich Slackline kann, also auf diesen Schnüren balancieren kann. Wir haben sogar Tennisplätze im öffentlichen Raum, wir haben Fitnessbereiche, wir haben Hundelaufwiesen. Wieso haben wir keine Gemüsegärten oder Obststreuwiesen und Johannisbeeren, die wir da auch pflegen, ernten, begutachten können? Oder warum muss ich mir meinen Rosmarin, wenn ich grillen möchte, von meinem Gemüsehändler holen und kann den nicht einfach da am Strauch pflücken, wo er eigentlich wachsen sollte, nämlich im Park? Ja, also das kann ich mir vorstellen, dass sowas, dass wir in diese Richtung uns weiterentwickeln.
Gut, ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg dabei und herzlichen Dank.
Ja, dankeschön, bis bald. Ja.
Neue Ideen für alle. Sunpot.
Der sonnige Podcast.
Solarkocher und Elektroautos. Veränderungen unterstützen. Für eure Mithilfe via Flatter auf www.sunpot.de danken wir. Wir freuen uns über jeden Kommentar zum Interview. Schreibt uns bitte, was ihr denkt. Danke.